Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Lars Wilhelm Baumgarten.
Alter?
53.
Dein Geburtsort?
Bad Harzburg.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Beruf?
Mensch. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich bin gelernter Journalist und studierter Jurist, aber bin Unternehmer.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ich habe Hobbys, ich lese sehr gerne und ich liebe Galopprennsport.
Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern kann auch eine Umschreibung sein, wie du Dinge anpackst.
Alles fließt.
Alles fließt. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Dass sie sich erinnern, dass ich schnell bin. Also Dinge schnell aufnehmen kann und zusammenfassen kann. Also eine Adlerperspektive habe. Dass ich präzise bin und dass ich gerne für Klarheit sorge.
Ich hätte geradlinig gesagt.
Auch das.
Das wäre jetzt meine, also wenn ich es in kurzen Worten zusammenfassen sollte, das wäre die Umschreibung, die mir eingefallen wäre.
Ja. Kaufe ich.
Mein Gast Lars Wilhelm Baumgarten. Er ist Gründer, er war jahrelang Sportmanager und er beschäftigt sich auch heute noch auf ganz besondere Art und Weise mit Fußball. Dazu später mehr hier im Gespräch mit Lars Wilhelm Baumgarten.
Das hört sich so nach Norddeutschland an, ne, wo du herkommst. Ne?
Ja, das ist, es ist unterhalb von Braunschweig in Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen.
Und das war dann zu einer Zeit, bist du dort aufgewachsen?
Ja.
Das war ja zu einer Zeit, da war ja irgendwann Ende, ne? Das,
ja.
Das war nicht so diese Weite, oder?
Ich habe 8 Kilometer von der damaligen Grenze zur DDR gewohnt. Ich bin sehr oft an dem Metallzaun und seinen Schussanlagen vorbeigelaufen als Kind, mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Und wir hatten Verwandte in Thale und es ist eigentlich heute 20 Minuten von Bad Harzburg. Wir sind circa 3 Stunden gefahren, um die zu besuchen, weil wir über Helmstedt und dann die Einreisebedingungen ertragen mussten, die dieser Staat hatte.
Ich fand das immer, wenn ich das gesehen habe, furchtbar deprimierend. Und ich finde auch heute, wenn du so ein bisschen manchmal noch so die Stücke der Mauer, die stehen geblieben sind, das ist, ich bin da immer noch, ich finde es echt deprimierend. Ich weiß gar nicht, wie man so eigentlich leben konnte, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, auch, was mich sehr geprägt hat, die Freiheit. Und das ist so, wie ich auch leben möchte. Also in einem freien, selbstbestimmten Leben, was in dieser Welt ja eine schwierige Aufgabe ist.
Das heißt, durch die Sicht auf das, sage ich mal, Eingemauertsein, ist der die Freiheitsliebe entstanden?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie aus der deutschen Geschichte, dem Zweiten Weltkrieg und der Konfrontation mit einem Überwachungsstaat entstanden ist. Und wir müssen aufpassen, dass nicht alle westlichen Demokratien auch zu Überwachungsstaaten werden.
Naja, wir stecken ja gerade so in, also ich bin immer erstaunt, was wir gerade so für Dinge machen, dass es Portale gibt, wo ich Leute melden kann. Ich finde den Gedanken ganz abartig, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe jetzt gerade bei Abt einen längeren Film dazu gesehen, wie in der DDR denunziert worden ist an das Ministerium für Staatssicherheit. Das war eine ziemlich gute Dokumentation, wie die Nachbarn einfach sozusagen jemanden anschwärzen konnten. Und wir müssen sehr, sehr, sehr doll aufpassen, dass wir nicht in ähnliche Strukturen kommen, was alle Bereiche angeht. Das Geld, die Überwachung und natürlich immer mit dem Argument von Terrorismusbekämpfung und Angst gearbeitet wird, was sie auch bei Covid erlebt haben. Und das Recht der Freiheit und des Einzelnen hat massiv gelitten in den letzten Jahren. Und wenn man die großen Länder wie China, Amerika, Russland anschaut, die Türkei, dann ist die Freiheit nicht im Moment auf dem Weg nach oben.
Naja, und wir hatten irgendwann das Freiheit als Unwort des Jahres, wo ich einfach denke, wie kann man die Welt so verdrehen? Also Freiheit ist niemals ein Unwort.
Nein, aber Systeme schaffen eben Machtsysteme und Machtsysteme wollen sich etablieren und dazu brauchen sie Macht und Gewalt und Überwachung. Und das klappt natürlich in dieser digitalisierten Welt bestens. Und deswegen, ich sage mal, die Schlacht ist noch nicht entschieden. Gewinnt die Freiheit oder gewinnt die Überwachung?
Ja, ich finde, jeder hat das Recht auf ein analoges Leben. Und das ist das, was wir auch einfordern sollten. Dass so viel Digitalität, wie man möchte, aber auch der Rückzug ins Analoge.
Unbedingt.
Wie muss ich mir deine Kindheit vorstellen? War das die Kindheit dann auf dem Land oder das ist kleinstädtisch?
Bad Harzburg ist eine Kleinstadt, sie ist eine Kurstadt und ich bin in einem Dorf, einem Vorort von Bad Harzburg aufgewachsen, Harlingerode, ein echtes Dorf damals, gab 3 Metzger, gab 4 Bäcker, gab die Kirche, gab den Sportverein und es gab den Arbeitgeber, die Hütte, wo über 2000 Menschen gearbeitet haben. Heute arbeitet dort niemand mehr und es war immer so der Kontrast zwischen der Industrieproduktion aus dem Hütten des Harzes, aus den Zechen, die es da noch gab und gleichzeitig dem Kurbetrieb. Und das war ziemlich spannend, so als ich dann zum Gymnasium ging in Bad Harzburg, eine Kurstadt und 6 Kilometer weg davon dieser Hüttenbetrieb, wo große Schlacken waren. Und das war eine spannende Zeit. Es war echtes Dorfleben noch. Und ich dachte früher, also außer das Dorf will ich auf dieser Welt nicht sehen, das ist cool.
Aber besser kann ein Kontrast ja gar nicht sein. Ne? Dorf, Kurstadt und dann Industriebetrieb, das ist schon nicht schlecht.
Und
ne?
Grenze zur DDR.
Ja.
Also alles zusammen. Und ja, war eine spannende Kindheit für mich. War sie nicht immer einfach, weil ich doch immer ein bisschen anders war als andere. Aber
das heißt?
Ja, schon sehr hyperaktiv und sehr aktiv und sehr schnell und nicht so einfach manchmal für meine Eltern und für mich selber.
Okay. Würde man heute ADHS dazu sagen oder was?
Meine Tochter sagt das immer mal wieder über mich.
Jetzt auch ist weit verbreitet unter Erwachsenen. Also ich glaube, ich bin auch betroffen. Insofern ist alles gut.
Also ich bin jedenfalls nicht in normale Maßstäbe zu bringen. Meine Mutter hatte eine gute Freundin, die hatte auch einen Sohn, der hieß auch Lars. Und der konnte immer stundenlang mit Legosteinen spielen oder im Sandkasten. Und es war schwierig für sie anzusehen, dass ich nach 10 Minuten erkannt habe, dass dieser Sand jetzt nicht mehr so spannend ist und ich was Neues brauche. Und für alle war es nicht einfach.
Finde ich absolut verständlich. Also das kann ich nachvollziehen. Das war bei mir tatsächlich ähnlich. Warst du ein guter Schüler? Ich glaube, ich ahne die Antwort.
Wo ich wollte, war ich gut und wo ich nicht wollte, war ich nicht gut.
Okay, das habe ich fast vermutet. Das heißt, es hing von der Person wahrscheinlich ab, die vorne stand.
Und dem Fächern. Ich habe mich sehr für Politik, für Geschichte, für Deutsch interessiert. Ich hatte sehr viel Talent und habe immer noch sehr viel Talent in Mathematik. Aber mit Sprachen hat es gehapert und Dinge, die so auswendig lernen, nach sich zogen. Da war ich auf Kriegsfuß. Am Ende habe ich so agiert, dass ich mein Abitur ohne Sitzenbleiben schaffe. Das war manchmal nicht ganz so leicht, aber ich habe es am Ende dann doch gut gemacht.
Hast du dann gewusst, wo das hingehen soll, was du machen möchtest?
Ja, das habe ich sehr früh gewusst. Ich wollte Journalist werden. Ich wollte zum ZDF. Ich fand das sehr spannend, als Journalist zu arbeiten. Ich habe während meines 11. Schuljahres das Praktikum bei der Heimatzeitung gemacht und habe von dem Tag an eigentlich meine gesamte Zeit neben meinem Hobby Tischtennis, was ich damals hatte, in der Redaktion verbracht. Ich habe sehr viel geschrieben, lokalen Sport, lokale Politik, fand das super spannend, habe dann auch sofort ein Volontariat angeboten bekommen bei der Goslarschen Zeitung, habe das dann dort gemacht und bin dann zu Bild gegangen, habe ein halbes Jahr Fußball-Bundesliga bei Bild gemacht und habe als Reporter in Dresden gearbeitet nach der Wende, bevor ich dann Jura studiert habe. Ich wollte immer dann noch zum ZDF und das hat sich dann während des Studiums geändert. Also ich wollte dieses Volontariat machen, dann ein Jurastudium machen und dann zum ZDF. Aber das hat dann irgendwie doch anders sich gewählt.
Wobei, die Heimatzeitung ist für mich die Königsklasse, weil das ist aus meiner Sicht der schwerste und beste Journalismus, den es gibt, weil du bist überprüfbar. Die Leute können sofort nachschauen, ist das, was er schreibt, richtig? Also das heißt, und du musst sehr genau schauen, wie du mit den Akteuren umgehst, weil du brauchst sie immer wieder.
So ist es, ja. Also die Heimatzeitung hat mir viel gegeben, auch viel Identität damals. Ich war natürlich dann in den Szenen, wo ich war. Eishockey war zweite Bundesliga im Harz und Fußball war eher provinziell, aber dafür eben in der Tat mit den Menschen, die dort waren, sehr interaktiv. Hab sehr viel gelernt über Menschen, über das Leben in so einer kleinen Community und konnte das dann später sehr gut nutzen, um auch mit Fußballern der Bundesliga in Kontakt zu kommen, also mit Menschen in Kontakt zu kommen, das lernt man da sehr gut.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lars Wilhelm Baumgarten. Er hat viele Fußballspieler gemanagt. Lars Wilhelm Baumgarten ist mein Gesprächspartner.
Bei Bild lernt man dann das Gegenteil, wie ich ein Thema so auf eine kurze Zeile bringe, dass jeder weiß, was gemeint ist. Ist eine hohe Kunst, also.
Ja, also natürlich gibt es Dinge, die man bei der Bild-Zeitung nicht gut finden kann, aber die Ausbildung bei Springer und das, was man da lernt, ist schon gerade wenn man aus dieser Lokalredaktion kommt, nochmal einen Sprung in eine andere Richtung. Ich habe dort gelernt zu vereinfachen, zu simplifizieren, aber eben auch nochmal eine Stur brutaler an Themen ranzugehen, was Vor- und Nachteile hat.
Nee, ich habe das im Radio gelernt, wenn du halt wirklich, als die Privatsender hochkamen, ging es ja um dieses formatierte Radio. Da gibt es diesen blöden Spruch, du darfst über alles reden, nur nicht über 1,30. Und das war am Anfang so, das heißt, du musstest dein Thema in 90 Sekunden erklärt haben, ansonsten war der Beitrag nicht tauglich.
Absolut. Und natürlich wird Zeitung auch gemacht über Tage, gerade bei Bild. Und das muss man eben auch immer berücksichtigen. Wie geht die Geschichte weiter?
Ja, und ich, also wirklich, der Klassiker ist halt, wir sind Papst, ne? Das ist wirklich, da hat jemand auf diese drei Worte wirklich die Aussage gebracht für den Tag.
Nein, Bild hat sehr, sehr gute Leute, die das können. Und ich habe da in der relativ kurzen Zeit erstens sehr viele spannende Leute kennengelernt und zweitens auch viel gelernt.
Und tatsächlich zum Anfang, weil wir sind ja schon so ein bisschen dieses Freiheitsthema gekommen. Tatsächlich hat der Springer-Konzern, wenn ich jetzt gerade im Moment die Journalisten, die da unterwegs sind, sehr starke Stimmen, die auch in den Zeiten, wo das Meinungsbild eng war, sehr laut waren.
Absolut. Also Paul Ronsheimer ist sicherlich jemand, der auch sehr kritisch gesehen wird, aber es ist einfach eine Form von Journalismus, von Reporter, Geist, den wir so ganz, ganz selten in anderen Blättern sehen, als Beispiel. Also da sind schon wirklich Menschen, die für die Freiheit der Presse und der Medien eintreten und das auch selbst leben, in Krisenherde zu gehen, ist beeindruckend.
So, wie ging das weiter in der journalistischen Karriere?
Ja, die war schnell zu Ende. Okay. Ich habe dann Jura studiert in Göttingen, habe mein Staatsexamen gemacht, habe dann überlegt, ob ich das zweite Staatsexamen auch mache. Und alle Freunde, meine Eltern, alle wollten, dass ich das natürlich mache und haben gesagt, ohne zweite Staatsexamen ist das alles nichts. Aber ich habe mich entschieden, meinem Hobby nachzugehen und Vorstandsassistent bei Deutscher Galopp zu werden in Köln. Mein Hobby Galopprennsport habe ich ja schon erwähnt. Und es gab da eine Stelle, Winfried Engelbrecht Preskes, der heute der CEO des Hongkong Jockey Clubs ist, dem größten weltweiten Galopprennsportverband, suchte jemanden als Assistent. Und ich habe dort angefangen mit meinem ersten Staatsexamen, meinen Fähigkeiten in Journalismus. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Der Vorstand war sehr spannend besetzt mit sehr spannenden Unternehmern in diesem Land. Andreas Jacobs war da Mitglied von der Familie Jacobs, dem Kaffeeröster, aber auch viele, viele andere. Das Haus Dahlmeier in München, Herr Wille war Mitglied dieses Vorstandes. Ich hatte sehr viel gelernt als junger Assistent dort und das 2,5 Jahre gemacht und bin dann zurück in den Sport gegangen.
Jetzt ist ja in Deutschland dann immer so, mach deine Ausbildung zu Ende, mach das fertig. Und immer wenn man sich dagegen, ich kenne das nämlich auch durch meinen eigenen Weg, dagegen hast du durch Widerstände, ne? Dann sagt jeder. Das heißt, du hast aber auf deine Stimme gehört.
Absolut. Ich war ganz sicher, dass ich nicht bei Gericht Praktika machen möchte, dass ich nicht als Strafverteidiger wie ein guter Freund von mir enden wollte. Ich wollte auch nicht Richter werden. Ich wollte nicht in der deutschen Verwaltung arbeiten. Und habe mir dann immer gesagt, wozu willst du das machen? Und ich wollte einfach arbeiten, ich wollte Sachen voranbringen, ich wollte meinen Themen nachgehen, die mich faszinieren.
Und das heißt, in so einer Assistenz lernt man ja tatsächlich, du hast schon eine Menge Menschen gesagt, also das ist ja eigentlich das, was dann nachher auch ja zum Kapital sogar wird, ne?
Genau, wir haben dann da sehr schnell eine Fernsehsendung gemacht, zusammen mit Uli Potowski, der leider zu früh verstorben ist, haben wir sozusagen eine Telewettensendung gemacht. Das war mein erster Weg mit einem eigenen Projekt dort bei dem Verband. Wir haben eine internationale Partnerschaft beim Wetten geschlossen und so konnte ich sehr viel Unternehmerisches lernen in dieser Zeit und wusste dann aber irgendwann, ich will mich selbstständig machen, ich will selber aktiv werden. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich in eine Krise gekommen bin, gesundheitlich, so mit 28 Jahren. Ich habe mein ganzes Leben lang sehr gerne gegessen und tue das heute noch und bin da im Jahr 2000 doch recht in eine gesundheitliche Krise gekommen, sehr früh. Und die hat mich nochmal sehr zum Nachdenken gebracht.
Okay, das heißt eine Zäsur?
Ja, das ist eine Zäsur gewesen. Ich habe dort geheiratet in dem Jahr und der Vorstand von heute Deutscher Galopp, früher Direktorium für Vorbezug und Rennen, musste gehen aus politischen Gründen. Ich war seine rechte Hand und habe dann gemerkt, da geht es nicht weiter. Ich hatte in dem Jahr sehr viel gearbeitet und habe sehr viel zugenommen und bin gesundheitlich dann in eine Situation gekommen, wo ich einen Stopppunkt setzen musste, beziehungsweise meine Gesundheit mir eingesetzt hat und ich dann angefangen habe, viele Dinge aus meinem Leben zu reflektieren, aber auch das Ja zum Leben nochmal zu erneuern. Und da war mir klar, ich muss in die Selbstständigkeit.
Wenn du jetzt sagst, du hast sehr stark zugenommen, das kann ich jetzt gerade, könnte ich mir das jetzt nicht ableiten, was bedeutet das?
Ja, ich habe in der Spitze fast 150 Kilo gewogen.
Wow.
Und das war sehr viel. Und mein Arzt, ist eine wilde Geschichte. Mir ging es wirklich schlecht nach der Hochzeit, aber nicht wegen der Hochzeit, sondern weil es einfach körperlich dann so der Punkt war, an dem es dann so rausgekommen ist. Und ich ging ins Harzburger Krankenhaus, weil mein Hausarzt mich dahin empfohlen hatte. Mein Blutdruck war sehr, sehr hoch, über 200. Und ich sollte ein Belastungs-EKG machen. Und dann ist in diesem Krankenhaus das EKG-Gerät ausgefallen, was ja eigentlich gar nicht passiert im Krankenhaus. Es gab einen Stromausfall. Und dann bin ich nach Hause und habe meinen damaligen Chef angerufen, der ja gerade entlassen oder gehen musste bei Deutscher Galopp. Und er sagt, ich habe einen alternativen Arzt für dich in Aurich. Und da bin ich dann hin und habe nicht den schulmedizinischen Weg zu diesem Zeitpunkt dann gegangen mit Beta-Blockern und Dingen, die man dann hätte nehmen sollen, sondern habe in Aurich mit Dr. Wolf-Dieter Kessler, leider auch schon verstorben, einen langen Gesundheitsprozess gemacht. Ich sage bewusst nicht Diätprozess, sondern eine völlige Umstellung von Denken, Essen und Handeln.
Das ist tatsächlich spannend, weil heute gibt es ja bei diesem Abnehmthema viele, sage ich mal, wie sagt es, Abkürzungen. Das Problem an der Sache ist, dass der Kopf nicht mit abnimmt und das ein Riesenproblem für viele Menschen ist.
Absolut. Er hat in seiner Tagesklinik dort in Aurich eine Psychokinesiologin gehabt. Wir haben da sehr intensiv nochmal die Themen aufgearbeitet, die wir schon mal gestriffen hatten. ADHS und wie man sich als Kind Themen der Kindheit aufgearbeitet. Gleichzeitig habe ich meine Ernährung komplett umgestellt und bin in einen längeren Bewegungsweg gegangen, sodass ich im Laufe der Jahre dann insgesamt 60, 65 Kilo abgenommen habe. Einen Jockey.
Okay, was heißt Ernährung geändert? Was hast du gemacht?
Aufgehört, Fastfood zu essen, aufgehört, Schweinefleisch zu essen, aufgehört, Getränke zu trinken, die viel Zucker haben und komplett auf Wasser umgestiegen, trinke seitdem auch keinen Alkohol mehr und bin so ein bisschen asketischen Weg gegangen, der ja auch später dann in anderen Bereichen ja irgendwie in mein Leben eingezogen ist. Mehr Disziplin einfach und auch, aber nicht, weil ich mehr Disziplin verordne, sondern weil ich es auch so fühle. Also es war ein Weg, wo ich das gefühlt habe, es ist an der Zeit, ein Ja zum Leben zu geben und Leben heißt bewegen, gut ernähren und gute Gedanken haben.
Na, erstmal alles ja nur vernünftig, weil all diese Dinge, ich meine, natürlich kannst du irgendwann mal Fastfood essen, aber es sollte die Ausnahme sein.
Ja, genau. Also ich habe wirklich eine zu viel Krankheit gehabt. Und ich habe die manchmal in anderen Bereichen Business auch immer noch. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo ich dann immer mal wieder aufpassen muss. Also insgesamt habe ich so viel Lebenshunger, dass ich immer gerne an die Grenze gehe.
Aber das heißt, du warst wahrscheinlich so im Job drin, dass dann keine Zeit für Essen war, keine Zeit für... So ist das passiert?
Genau, ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe das auch kompensiert einfach. Themen, die mir nicht so klar waren, die mir dann klar geworden sind. Und heute kann ich damit ganz anders umgehen und sehe, einfach fühle die Prozesse schneller, wenn ich überziehe, wenn ich mich überstresse. Und dann merke ich, jetzt würde ich ja wieder essen normalerweise. Und dann habe ich damit aufgehört. Und das jetzt über mittlerweile 30 Jahre.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lars Wilhelm Baumgarten. Er interessiert sich für Pferderennsport. Er war lange Zeit Sportmanager. Lars Wilhelm Baumgarten ist mein Gesprächspartner.
Nachdem du halt mit 65 Kilo weniger da standst, wie ging das dann weiter?
Das dauerte lange. Ich habe dann ein halbes Jahr diese Kur gemacht. Da hatte ich ungefähr 30 Kilo abgenommen in diesem halben Jahr.
Was schon eine Menge ist, ne?
Genau, das war sehr erheblich. Und habe dann mich selbstständig gemacht mit Thomas Strunz zusammen, ehemaliger Fußballprofi, Europameister, Was erlauben Strunz, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und wir haben eine Sportagentur gegründet. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe kurze Zeit gearbeitet für eine kleine Firma in der Nähe von Frechen und er auch. Und dort haben wir uns kennengelernt und haben dann beschlossen, wir gehen in die Fußballszene. Ich Jurist, Journalist, strategischer Kopf, er Ex-Profi, viel Erfahrung. Wir bringen das zusammen und gründen eine Sportagentur und haben das dann gemacht.
Was macht eine Sportagentur?
Ja, sie hat, also in der Zeit, in denen die Sportarten Fußball und Tennis immer populärer wurden und im Fußball die Erträge der Liga immer weiter stiegen, die Fußballspieler immer mehr verdienten, war uns klar, dass Fußballspieler insgesamt Beratung brauchen. Es ist einfach nicht möglich, Fußball zu spielen und gleichzeitig Verträge, Medien, Elternhaus, all diese Dinge zusammenzubringen. Und wir haben dann sehr lange überlegt, es gab ja schon Berater zu diesem Zeitpunkt, noch nicht so viele wie heute, aber es gab schon welche. Norbert Flippen, der in Mönchengladbach war, aber es gab auch andere, Jörg Nebelung, der in Köln schon war, und es gab den einen oder anderen. Aber wir haben dann eben eine Agentur gegründet mit ein paar Prinzipien und wollten Fußballspieler so gut beraten, wie es irgendwie geht.
Auch ein bisschen erden, weil ich glaube, das gehört ja auch dazu, wenn du so einen Höhenflug hast, dass du nicht Entscheidungen triffst. Also Boris Becker finde ich ein schönes Beispiel. Ich glaube, da ist total viel in der Beratung. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, es ist einiges schiefgelaufen.
Also erden ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es ist auch wichtig, mit Leuten zu sprechen, die wissen, worüber sie sprechen. Wir hatten dann am Tisch jemanden, der selber Europameister war und eine schwere Medienkampagne mit Trapattoni hinter sich hatte. Jemanden am Tisch, der Jurist war, aber auch journalistisch gedacht hat und auch sehr wirtschaftlich denken kann. Und wir beiden zusammen haben dann eben sehr gut antizipieren können, welche Dinge auf die Spieler zukamen. Wir hatten schon Zugang zum Markt und Thomas kannte natürlich sehr viele Leute. Und so haben wir das für die Spieler optimal gemacht. Wir haben drei Prinzipien gehabt. Wir nehmen keinen Vertrag. Das heißt, reines Vertrauensgeschäft. Wenn Spieler A morgen meint, Lars und Thomas sind nicht mehr gut genug für uns, dann können sie gehen. Zweitens, wir nehmen keine Kickbacks von Versicherungen, Banken für die Vermittlung von Geschäften. Wir leben ausschließlich von 10% Gehalt der Spieler und dies bezahlt von den Vereinen. Das war unsere zwei Grundprinzipien und wir hatten noch ein drittes, aber das ist jetzt für diesen Fall hier nicht so wichtig. Und mit diesen beiden Grundprinzipien, das dritte war, das ist schon wichtig, dass wir hier sehr nah dran sind, dass wir mindestens einmal die Woche telefonieren, dass wir alle zweite Woche auch sehen, wenn die Spieler gespielt haben, mit ihnen sportliche Analysen machen, wo sie besser werden können, denn zu dem damaligen Zeitpunkt gab es natürlich noch nicht diese großen Analysen, die heute in den Fußballvereinen gemacht werden, mit Daten und Videos und so weiter. Und so haben wir dann eben gearbeitet.
Was ich spannend finde, ist tatsächlich, ich glaube, das wurde eine ganze Zeit lang gar nicht richtig beachtet. Es gibt bei der Bild-Zeitung, gibt es diesen Spruch, ne, wer mit uns den Aufzug hochfährt, fährt ihn auch wieder runter.
Ja, das ist natürlich so, dass das ist ja ein bisschen ein Spruch, aber klar ist,
Ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin, ja. Weil das Hoch ist ja, das ist ja fein, da ist ja alles gut, da freut man sich, die Schlagzeile zu lesen. Wenn es runtergeht, wird es natürlich oft auch dreckig.
Das Problem ist einfach, dass wir eben Licht und Schatten haben und dass Karrieren ausschließlich im Licht zu führen eine Riesenherausforderung ist. Franz Beckenbauer war bis zur WM 2006 einer der wenigen Menschen, die im Prinzip immer nur oben auch bei Bild waren. Und dann kam dieses Sommermärchen und dann kamen die Geschichten um die Vergabe der WM. Und auch er hat letzten Endes vor seinem Ableben erlebt, dass es, obwohl er 40 Jahre lang oben war, eben oder länger, ich weiß gar nicht ganz genau, auch nach unten gehen kann. Und klar ist, der Boulevard berichtet über alles.
Gnadenlos.
Und das muss man eben wissen und das zu lernen ist wichtig für die Jungs sehr früh und das haben wir natürlich in Medienschulungen und so weiter auch gemacht. Trotzdem ist das selbst erfahren anders, als es in einer Medienschulung zu verstehen. Und da muss man schon sehr, sehr hinter den Spielern stehen. Und wie gesagt, wir haben ja sehr, sehr spannende Spieler begleitet, Thomas und ich. Thomas ist ja dann zum VfL Wolfsburg als Manager gegangen und ich habe es weitergemacht. Wenn ich heute sehe, dass mit Simon Rolfes einer unserer ersten Klienten heute Bundesliga-Manager ist, dass mit Markus Krösche unser Klient Nummer 6 heute Bundesliga-Manager in Frankfurt ist, dass andere Trainer geworden sind und beim DFB arbeiten. Mike Hanke, der arbeitet jetzt beim DFB im Jugendbereich. Nick Proschütz ist ein Klient von uns. Mario Eggemann, der in Karlsruhe Sportdirektor ist. Alles Klienten, die wir über viele, viele Jahre begleitet haben und auch wirklich sehr one-to-one begleitet haben. Dann hat diese Erdung, die wir uns vorgenommen haben, in der Retroperspektive 25 Jahre später funktioniert.
Wenn ich jetzt diese ganzen Namen höre, warum machst du das heute nicht mehr? Was ist passiert?
Also, das war die zweite Zäsur in meinem Leben. Ich habe mir, als ich mit 28 dann, wie gesagt, aus dieser körperlichen Krise raus war, 12 große Ziele gesetzt. zusammen mit einem Coach. Das war sehr spannende Arbeit, das Erarbeiten dieser 12 Ziele. Und die hatte ich mit 40 alle erfüllt. Das letzte Ziel, was ich hatte, war ein Weltklasse-Sportler. Und es gelang im Fußball einfach nicht. Wir hatten gute Spieler. Wir hatten mit Mike Hanke einen Nationalspieler, mit Simon Rolfes einen Nationalspieler, mit Mario Eggemann einen Schweizer Nationalspieler, aber auch einen bosnischen Nationalspieler, einen tschechischen Nationalspieler, aber keinen Weltklasse-Spieler. Und irgendwie kam ich dann dazu, dass Angelique Kerber einen neuen Manager suchte. Und sie war in Deutschland die viertbeste deutsche Tennisspielerin zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen hatte, in der Welt Nummer 44 oder ungefähr so. Und dann suchte sie einen neuen Manager. Ich hatte im Tennis eigentlich gar keine Ahnung. Meine Agentur im Fußball war sehr erfolgreich. Und ich traf Angelique und wir haben uns dann verständigt, dass wir zusammenarbeiten. Ich wollte es erst gar nicht so richtig und sie war auch ein bisschen unsicher. Aber wir haben das dann entschieden und haben dann gemeinsam 6,5 Jahre verbracht. Und dann war sie Nummer 1 der Welt. Und sie hatte Melbourne gewonnen und wurde zur Nummer 1 der Welt. Und das 12. Ziel, mein 12. Ziel war erreicht. Ich hatte unterschiedliche Ziele von Familie über Haus, was man so hat. Als 28-Jähriger denkt man, okay, ein Baum pflanzt ein Kind. Du willst wirtschaftlich unabhängig sein, du willst eine eigene Firma haben. Alle Ziele waren erfüllt, nur das nicht. Und dann war Angelique Kerber Weltklasse-Sportlerin und war Nummer 1 der Welt im Frauentennis. Und danach bin ich in die zweite Lebenskrise gekommen. Es war so wie ein richtiges Loch. Die Ziele waren erreicht und es war keine Energie mehr da. Ich habe mich dann, habe mir ein Virus geholt, ein Schokoladeneis, was schlecht war. Und ich kam nicht mehr raus aus dieser Krise. Über ein halbes Jahr habe ich gebraucht und habe dann mit Ralf Rangnick, der zu der Zeitpunkt in Schalke aufgehört hatte, viel gesprochen. Er hat mich dann, hat mir ermöglicht, zu Personen zu kommen, die ihm auch geholfen haben. Und naja, man würde es vielleicht Burnout nennen, aber es war mehr. Also es war auch körperlich messbar wieder. Und es war wohl das zweite Mal ein Überziehen, um diese 12 Ziele zu erreichen. Das heißt, ich habe zwar nicht mehr durch Essen kompensiert, aber so richtig verstanden hatte ich immer noch nicht, dass es auf der einen Seite den Körper gibt, auf der anderen Seite den Geist, der sich Ziele setzt. Aber meiner Seele, der war das ziemlich egal. Und die hat sich jetzt mal gemeldet da. So würde ich das heute interpretieren.
Also ich kenne das tatsächlich. Es gibt mehrere Menschen. Ich kenne auch jemanden, der sehr viel Gewicht verloren hat. Heute läuft der irgendwie gefühlt alle 2 Wochen einen Marathon, wo ich dann auch sage, ist auch noch nicht fertig. Er läuft noch vor irgendwas weg. Das heißt, irgendwann muss man sich dann, glaube ich, aber 12 große Ziele zu erreichen, ist natürlich auch, ich kann es sogar nachvollziehen, dass man da eine kleine Krise kriegt, weil jetzt ist ja in der Mitte des Lebens da noch viel Platz, um Dinge zu erreichen. Und wenn man feststellt, oh, was mache ich denn jetzt, wenn ich das alles schon habe?
Genau, und aus diesem Grund habe ich mich dann nach Amerika zurückgezogen im Winter, brauchte mehr Sonne, war am Meer in Florida und habe dann erkannt, dass dieses Leben, 24 Stunden, 7 Tage als Agent, als Fußballberater zu arbeiten, Tennisberater, gleichzeitig eine große Agentur zu führen. Wir hatten insgesamt 500 Fußballspieler in, ich glaube, 15 Ländern mittlerweile in dieser Agentur, dass das sehr, sehr herausfordernd ist. Und es ist dann dazu gekommen, dass ich in der Agentur, in der ich war, die heute übrigens Marktführer in Deutschland ist, sie hat fusioniert dann mit einer anderen Agentur, heißt heute Ruf, hieß da Arena 11, dass ich diese Agentur verlassen habe, meine Anteile verkauft habe und mein Leben völlig neu strukturiert habe.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lars Wilhelm Baumgarten. Lars Wilhelm Baumgarten ist mein Gesprächspartner. Absolut erfolgreich, alle Ziele erreicht, Familie, eigenes Haus, erfolgreiches Unternehmen und dann kam trotzdem der Moment, nochmal irgendwie durchzustarten. Das ist Thema hier im Gespräch mit ihm.
Okay, was heißt das? Neu strukturiert?
Ja, keine Dinge mehr, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Habe nochmal die Welt ganz anders betrachtet, habe viele alte Weisheitsbücher gelesen und habe die Fußballerkarriere nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und habe dann angefangen, eben auf der einen Seite selber Coaching zu nehmen, auch Prozesse zu durchlaufen, auf der anderen Seite selber anzufangen, rein in die Beratung von Unternehmern und Sportlern zu gehen, die Beratung wollen, aber nicht auch noch Vertrag, Sales, Vermittlung, also das Agenturgeschäft, sondern wirklich um den einzelnen Menschen sich zu kümmern. Gleichzeitig habe ich goldene Assets verwaltet. Ich hatte relativ gut Geld verdient in dieser Zeit. Wir hatten relativ spannende Start-up-Beteiligungen gemacht mit Fußballspielern zusammen, damit sie auch für das Alter gut abgesichert sind. Und ich habe dann eben Beratung gemacht und goldene Assets gemanagt und sehr viel Zeit für mich gehabt. Ich habe es immer freie Mitte genannt. Und diese freie Mitte tut mir auch heute noch gut.
Du bist aber nicht ziellos, das heißt, du hast wieder neue Ziele, ne?
Ich habe keine 12 Ziele mehr auf dem Zettel. Ich gehe heute eher daran und sage so, was steht heute an? Was möchte ich heute machen? Ich habe natürlich Werte. Freiheit ist ein großer Wert bei mir.
Ich glaube, es ist der, ohne Freiheit ist das meiste nichts.
Genau, dann die Menschenwürde ist ein hoher Wert bei mir. Dann die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Kultivierung von Fähigkeiten, immer was Neues zu lernen, alle 2 Jahre was Neues zu lernen. Das sind so Dinge, die mich heute antreiben. Aber sie stehen nicht auf dem Zettel wie damals die 12 Ziele, sondern ich spüre mir rein, was brauche ich. Heute brauche ich auch mehr Sonne als früher zum Beispiel. Ich bin, woran es auch immer liegt, brauche ich einfach, um Höchstleistung zu zeigen, Sonne. Und diesen Dingen gehe ich heute mehr nach.
Wir alle brauchen mehr Vitamin D3. Also das ist, ja, also fertig, ja. Also genau. Kannst du über Sonne holen oder nimm es halt ein, wenn du hier bist, ja.
Genau. Und heute denke ich über die Freiheit, ich schreibe mehr, ich, ja, ich habe einfach heute eine andere Situation. Ich habe ein paar Klienten, ich habe Assets, die ich manage und ich schreibe, ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf Bewegung, ich achte auf Sonne. Also ich lebe ein bisschen mehr in Balance, würde ich sagen.
Du hattest gerade so erwähnt, dass du dann mit Sport dann auch, dass ihr geschaut habt, ob ihr irgendwelche Startups mitgründet, unterstützt oder finanziert. War da auch Flixbus dann dabei? War das eines dieser Nummern?
Ja, wir haben sehr früh in meinen Fernbus investiert. Mein Fernbus ist der Vorgänger von Flixbus. Es hat dann nach ungefähr 2,5 Jahren einen Merger gegeben zwischen Flixbus, die am Markt nicht der Marktführer waren, aber hinter sich sehr viel Kapital hatten, und mein Fernbus, die Marktführer waren, aber eher ein Startup waren, in dem wir investiert waren, das nicht so finanzstark aufgestellt war, sondern eher vom Business Angel Geist getragen war. Und wir haben beide Unternehmen gemergert und haben dann für etliche einen Exit gemacht. Die sind komplett rausgegangen. Andere haben einen kleinen Teil ihrer Anteile in den Flixbus reingeswappt. Aber die Fußballer, die investiert waren in der Geschichte, haben einen sehr, sehr, sehr ansehnlichen Profit für ihr Geld bekommen, was man so selten schafft in kurzer Zeit. Und auch ich selber habe in diesem Startup viel, viel Freiheit gewinnen können, Unabhängigkeit.
Und spannendes Unternehmen heute noch, weil Flixbus verbindet ja fast ganz Europa, ne?
Ja, ist eigentlich schon fast ein Weltmarktführer. Ja. Ist toll, die Entwicklung zu sehen, wenn man weiß, wie der erste Bus von München nach Freiburg gefahren ist. Es gab ja damals noch nicht die Erlaubnis, dass man Bus fahren durfte. Das war ja durch das Bahnmonopol getragen. Man durfte ja nur auf Strecken fahren, wo die Bahn nicht direkt fährt. Und Freiburg-München fuhr die Bahn eben nicht direkt, weil man in Mannheim umsteigen musste. Und die Studenten, die von Freiburg nach München wollten, mussten immer fahren. Es war sehr teuer. Und deswegen war das die erste Strecke von uns. Und von da ab zu sehen, wie dieses Grün, was wir im Marketing-Meeting hatten, mit dem Orange drauf, die Welt erfahren hat und Mobilität sozial abgefedert für jedermann hingestellt hat, das finde ich ist eine tolle Sache. Also solche Start-ups zu machen, macht Spaß.
Und der Zustand der Deutschen Bahn tut natürlich seinen Teil dazu, dass es noch besser läuft.
Ja, darüber zu sprechen ist ja fast schon so, ja, also das ist gar nicht nötig. Da ist viel Potenzial in diesem Land, an diesen Stellen, Infrastruktur, eines der Themen, was dieses Land hat.
Es geistert immer so das Gerücht, dass, jetzt habe ich dich hier, jetzt muss ich fragen, stimmt es, dass Flixbus nur einen Bus hat? Einen eigenen?
Ja, also das weiß ich nicht genau aktuell, aber das Modell ist völlig klar. Man hat gar keinen Bus, sondern die Busunternehmer werden gebucht auf Strecken und werden gebrandet und werden vermarktet.
Okay, das heißt, man braucht aber einen Bus, damit man ein Linienunternehmer sein darf wahrscheinlich.
Ja, so wird das wahrscheinlich sein. Habe ich schon wieder vergessen, aber ja, wahrscheinlich.
Es gibt in Social Media geistert das.
Naja,
deswegen, ich wollte
also, das ist ja nur eine Plattform letzten Endes. Das ist eine Plattform, die gebrandet ist und auf der man buchen kann. Und die Busunternehmer, die in der Region waren, konnten ihre Busse hier branden lassen und konnten feste Routen kriegen und waren damit gut gebucht. Alles mittelständische Busunternehmer.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lars Wilhelm Baumgarten. Lars Wilhelm Baumgarten schreibt über die Karriere eines Fußballspielers, Tore des Lebens. Darüber sprechen wir gleich mit ihm. Er ist auch der Gründer des Fernbusses, der heute unter Flixbus immer noch aktiv im Markt ist. Lars Wilhelm Baumgarten ist mein Gesprächspartner.
Pferde müssen wir noch ganz kurz ansprechen, bevor wir zum Schreiben kommen.
Ja, ich bin in Bad Harzburg geboren, das eines der ältesten Gestüte Deutschlands hatte. Dort sind natürlich über viele Jahre Pferde für die Kriege gezüchtet worden und dann im Folge dessen eben irgendwann, als man die Pferde nicht mehr brauchte im Krieg, sind dort Galopprennpferde gezüchtet worden und das hat mich einfach als Kind dermaßen geprägt. Dieser Virus ist so tief in mir. Die Faszination dieser sensiblen Vollblüter, die mit dem Herz und mit der Lunge riesige Leistungen bringen auf ihren 500 Kilo, auf den 4 schmalen Röhren. Das hat mich einfach fasziniert. Ich habe die Fohlen gesehen auf der Koppel und dieser Virus war dann seitdem in mir und ist auch heute noch in mir. Auch wenn Tierschützer immer sagen, die Pferde werden dahin gequält. Darüber muss man ja einfach sprechen, auch öffentlich. Diese Pferde laufen nicht gequält so schnell, sondern du bist einfach da auch ein Genie und wirst als Genie geboren. Oder du wirst da nicht hingeboren. Du kannst ein Pferd zu dieser Höchstleistung im deutschen Derby zu gewinnen nicht prügeln. Das funktioniert nicht. Du kannst natürlich Mittel geben, du kannst dopen, das kannst du alles machen. Aber auch da ist dieser Sport sehr, sehr, sehr transparent. Sehr, sehr viele Dopingproben in den Ställen. Aber natürlich kann man überall, wo Menschen sind, betrügen. Nur die Idee, dieses Vollblutpferd, das mit seinem Willen, seinem Herz einfach diesen Speed aufbringen kann, das hat mich fasziniert. Und fasziniert mich immer noch.
Du hast gerade, glaube ich, so einen Satz gesagt, dass du heute so in deiner Mitte bist. Ist das dann der Zeitpunkt, Dinge zu reflektieren und aufzuschreiben?
Naja, ich denke, wir leben ja nicht so lange. Der Mensch müsste eigentlich länger leben, weil es dauert ja sehr lange, bis man überhaupt was begriffen hat.
Ich glaube, es ist ja ein Segen, dass es endlich ist, weil ich glaube, wir würden es sonst noch weniger begreifen.
Es kann sein, aber ich denke, dass es für die Entwicklung des Menschen gut wäre, wenn er nicht die gleichen Fehler immer wieder machen würde. Und in die Mitte zu kommen, würde ich nicht von mir sagen, dass ich das heute bin, aber auf dem Weg dahin beschäftige ich mich zumindest damit. Aber das ist eben unheimlich schwierig, schon im sehr jungen Alter, finde ich, weil wir so viel erfahren wollen. Wir wollen ja an Grenzen gehen, wir wollen über Grenzen gehen. Und damit tun wir eben auch Dinge, die der Menschheitsentwicklung abträglich sind, ob es jetzt gesundheitliche Themen sind oder emotionale Dinge, aus denen eben Streit, Krieg, Hass und so weiter entsteht seit 5000 Jahren. Ich denke, es ist noch viel Raum für Weisheit und emotionale Entwicklung im Gehirn des Menschen.
Aber es gibt Dinge, ich glaube, die muss man erfahren, um sie in Weisheit, sage ich mal, umzumünzen. Aber du hast natürlich recht, es gibt eine Menge Dinge. Also ich habe sehr viel in meinem Leben durch Abschauen, sage ich das mal, gelernt. Und das ist klüger. Wenn irgendjemand einen Schmerz hat, kann man hingucken und muss ihn nicht selbst komplett ausleben.
Ja, manche Menschen müssen das einfach erfahren. Ich glaube, dass ich nur hier heute sitze und mit dir spreche, weil ich all diese Dinge einfach erfahren habe und auch in wirklichen Krisen war. Also in Aurich konnte ich keine 200 Meter laufen. Ja, ich war fertig mit der Welt. Ich habe gedacht, es geht vorbei. Und heute sitze ich hier und kann viele Dinge davon reflektieren. Warum habe ich das getan? Was kann ich mitnehmen? Was kann ich auch weitergeben an andere? Und das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, weitergeben an andere. Ja, ich glaube schon, dass wir hier sind, um Dinge weiterzugeben, Leute durch Krisen zu führen, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie Fehler machen dürfen, sie nicht zu verurteilen dafür, ihnen Hilfestellung geben, wenn sie die haben wollen, wenn sie nochmal stürzen wollen, dass sie das auch dürfen und aber trotzdem ihnen ein Buch oder eine Vorlesung oder einen Vortrag zu geben oder ein One-to-One, in dem sie eben einfach, ja, wenn sie wollen, was mitnehmen können.
Ja, stürzen ist ja in Ordnung, aber zweimal oder dreimal wegen derselben Sache zu stürzen, ist blöd.
Ja, aber auch da würde ich versuchen, nicht übergriffig zu sein. Wer zwei-, dreimal stürzen will, darf das auch. Ich sehe
Ich glaube, da sind wir beim Freiheitsbegriff. Genau. Natürlich darf das jeder so oft machen, wie er will, aber ob es klug ist, das ist die Frage, die ich da hinten dran schiebe.
Genau, und ich finde, das kann man abfedern mit Coaching, mit dem sich kümmern, in Anführungsstrichen, um die Herausforderungen, die derjenige hat. Und so, wenn er will, kann er Dinge mitnehmen. Und er muss sie ja nicht von mir mitnehmen, er kann sie von jemand anders mitnehmen. Aber Angebote zu schaffen für die Welt, dass die Menschheit sich weiterentwickelt, zu mehr Klarheit kommt, zu mehr Licht, ich will es mal ein bisschen esoterisch formulieren, zu mehr Licht kommt, das treibt mich heute an. Du hast gefragt, welche Ziele ich habe. Ich denke, Klarheit und Lichtarbeit. Also das hört sich wirklich esoterisch für einen Unternehmer an, aber
spirituell.
Genau, ich glaube, dass wir an dem Punkt stehen, wo Wirtschaft und Spiritualität über die Brücke gebracht werden muss zusammen. Ich habe mal so vom Business Monk gesprochen. Ja, also wir bräuchten mehr Spiritualität im Business und gleichzeitig daran zu arbeiten, das würde ich als eines meiner Dinge, die mich bewegen, nennen. Ich würde es nicht als Ziel benennen.
Also wenn du mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprichst, es gibt ja ganz viele, die Entscheidungen treffen, die sie nicht aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten, sondern da nennen wir es aus dem Bauchgefühl oder sowas, das kannst du ja gar nicht messen. Das ist, du triffst manchmal Entscheidungen, die sehr gut sind, aus ganz anderen Weggründen, und deswegen finde ich das spirituell eigentlich ein ganz, ganz gutes.
Genau, ich denke, mir ist eben im Laufe dieses Lebens klarer geworden, dass das Leben ein Ja braucht und dass wir Ja zur Schöpfung sagen dürfen. Und das beinhaltet natürlich auch Bäume und Pflanzen und Tiere und menschliche Entwicklung. Und wenn man immer sagt, wir müssen den Planeten retten, ich denke, wir müssen eher den Homo sapiens retten. Der Planet, der überlebt auch die Eiszeit.
Der überlebt uns lange, glaube ich. Ja. Du hast gerade Coaching gesagt. Ich sehe dich gar nicht in so einer Coaching-Rolle, weil Coaching, da ist ja sehr mühevoll, dass du jemanden selbst auf den Weg bringst durch Selbsterkenntnis. Ich glaube, du bist viel zu direkt dafür.
Ja, das ist sicher so. Den Begriff gibt es vielleicht noch gar nicht. Ich mache Coaching und Beratung auf den einen. Das sieht ja die Schulmedizin, wollte ich schon sagen, die Schulliteratur nicht vor.
Die auch.
Ja, die auch nicht. Ich mache beides. Ich unterscheide auch. Manchmal gebe ich mit Menschen, mit denen ich arbeite, Aufgaben, dass sie selber schreiben, selber erkennen. Manchmal wollen die aber von mir auch einen direkten Hinweis. Und ich denke, dass ich mehr so ein Frequenzarchitekt für Meisterschaft bin. Also ich versuche, die Frequenz zu halten. Und wenn die mal wegläuft, dann werde ich sehr direkt. Oder ich stelle eine Frage. Und das ist eben so ein bisschen anders. Es ist nicht Coaching und es ist nicht Beratung. Es geht beides, aber es ist eher, ich denke, wer mit mir arbeitet, möchte die Frequenzmeisterschaft. Der möchte entweder Bundesligaspieler werden, Bundesligatrainer, Bundesligamanager oder aber mit seinem Startup erfolgreich werden. Und diese Frequenz zu halten, das ist.
Das heißt, weil Zeit auch eine Rolle spielt. Das heißt, ich kann ja nicht ewig auf den Erfolg warten. Ich muss ja irgendwann, also gerade als Fußballspieler, ich habe nur eine gewisse Zeit, wo das geht.
Genau. Wenn ich da erst sage, jetzt mach mal 6 Jahre Selbsterkenntnis, ich stelle dir jetzt jeden Monat eine Frage, dann ist die Karriere vorbei. Und ich bin auch zu direkt dafür, aber ich kann es auch anders. Es kommt ganz drauf an, wo jemand hin will. Und es geht, wer mit mir im One-to-One arbeitet, der muss schon was aushalten.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lars Wilhelm Baumgarten. Heute hier im Talk zu Gast Lars Wilhelm Baumgarten. In seinem Roman Tore des Lebens geht es um den Auf- und Abstieg eines Fußballers.
So, Karriere eines Fußballspielers. Ich glaube, da sind wir mitten im Thema. Da hast du einen ganzen Roman drüber geschrieben.
Ja, 20 Jahre hat er in mir gearbeitet. Tore des Lebens. Der Name steht für Tore und das Leben. Und ich habe lange, lange, lange in mir, nachdem ich als Sportagent aufgehört habe, darüber nachgedacht, was ist eigentlich so anders bei Fußballern in ihrer Persönlichkeit gegenüber dem normalen Menschen? Und wo wird eigentlich über die Sportlerpersönlichkeit etwas gesagt? Und wir erleben Aufstiege und Abstiege. Wir haben über Boris Becker eben schon gesprochen. Das endet dann in England im Gefängnis. Aber warum verändert sich diese Sportlerpersönlichkeit eigentlich? Und welche Gründe führen dafür? Und wie kann man das darstellen? Und das habe ich mit Tore des Lebens versucht.
Wie viel Autobiografisches ist da drin?
Naja,
du hast ja eine Menge Zeug gesehen. Ne?
Ich habe mit sehr vielen Sportlern gearbeitet. Ich habe mit sehr vielen Sportlern sehr viele Stunden meines Lebens verbracht. Ich habe selber als Agent den Fußball kennengelernt. Ich habe gelernt, wie man da Geld verdient. Ich habe gesehen, wie andere Agenten arbeiten. Ich habe gesehen, wie mir Spieler abgejagt wurden, wie wir Spieler gewonnen haben. Und all dieses ist in diesem Roman. Es ist eine Verkörperung von Fußballspielern in eine Person gebracht. Es ist die Agentenszene in dieser Szene. Es sind die Journalisten drin. Und es ist der Abstieg in diesem Falle drin und die Wiedergeburt und damit natürlich auch etwas Autobiografisches, weil zwei Abstürze, einer mit 28 und einer 40, haben eben auch dazu geführt, dass sich mein eigenes Leben irgendwie anders sich heute darstellt und transformiert ist gegenüber der damaligen Zeit. Und das passiert ja mit Sven Schütze in diesem Roman auch.
Der gewählte Verein, ist denn ein Zufall oder einfach, weil es irgendwo spielen muss? Oder Norddeutschland ist ja dann auch für dich wahrscheinlich sogar...
Es ist absolut so, dass das irgendwie beim Schreiben, ich habe das begonnen in Australien am Strand zu schreiben, in Byron Bay, dass einfach Werder Bremen in meinen,
okay,
in meinen Kopf kam. Ich bin sehr gut befreundet mit Klaus Allofs, der Manager in Bremen zu der Zeit war. Sie sind ja deutscher Meister geworden, damals ein toller Verein mit Ailton und Pizarro. Claudio Pizarro, ein großer Galopprennsportfan. Und irgendwie, der Simon Rolfes war Spieler in Bremen, als ich da war und viel in Bremen auch vor Ort war. Und Thomas Schafer, ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer zu dem Zeitpunkt. Irgendwie musste dieser Sven Schütze aus Dolberg nach Bremen.
Okay. Und 2026 ist ein gutes Jahr für so ein Buch, ne?
Ja, ich denke schon. Es ist das WM-Jahr. Wir sind heute viel weiter. Die Spieler verdienen noch mal viel, viel mehr als in diesem Roman. Aber der Auf- und Abstieg und die Möglichkeit, sehr früh sich Gedanken zu machen, wie kann ich meine Sportlerpersönlichkeit in diese Karriere reinbringen, Licht- und Schattenarbeit zu machen, recht früh. Das kann man, wenn man diesen Roman gelesen hat, sicher nutzen. Und so ist es ein Angebot an Fußballfans zu sehen, wie sind Fußballer wirklich, wie geht der Aufstieg. Es ist ein Angebot an Leute, die mehr über die Szene wissen wollen, über das Transfergeschäft wissen wollen. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, dass Fußballer selber die Möglichkeit haben, jeder, der heute in einem Fußballclub spielt und von einer Karriere träumt, was kommt da auf dich zu und wie funktioniert das?
Ist so ein Aufstieg einsam?
Er kann sehr einsam sein.
Ich glaube, dass genug Menschen drumherum sind, aber es geht ja um dieses andere Gefühl. Ja.
Genau, also man hat natürlich weiter seine Eltern und seine Freunde von früher, aber die können über das Leben, was du da lebst, überhaupt nicht mitsprechen. Sie können das nicht beurteilen, was da passiert. Sie sind natürlich deine Eltern, aber sie können sich nicht reinfühlen, was in dem Fußballer selber ist. Und wenn man erlebt auf der einen Seite die Eltern und das Elternhaus aus einem Dorf kommend und dann dieses Geld, was da bezahlt wird, diese Veränderung, die Medien, jeder Schritt wird überwacht. Gleichzeitig entwickle ich mich auch, ich will cool sein. Ich habe meinen Friseur bei der Nationalmannschaft, der dann kommt, um mich da im Hotel zu frisieren. Also das ist ja unvorstellbar.
Man wird jetzt zu einer Marke, ne? Genau. Eigentlich ist man eine Marke, ne?
Man ist eine Marke, man ist eine öffentliche Person. Man muss sich ja vorstellen, 7 Millionen Menschen spielen Fußball in Deutschland und 360 schaffen es in die Bundesliga. 20 davon sind Nationalspieler oder 25. Das heißt, ich bin von 25, bin ich einer, wenn ich Nationalspieler bin, von 7 Millionen, die Fußball spielen und 40 Millionen, die sich dafür interessieren. Das ist eben schon sehr extravagant und Meister fallen vom Himmel, sage ich immer. Aber die Kultivierung dieser Fähigkeiten in allen Facetten, das ist eine große, große Aufgabe. Und da kann man eben auch in sehr viele Fallen reintappen. Und man ist jung, man hat viel Anerkennung, man gewinnt auch den Wunsch, Anerkennung zu kriegen. Das wird sehr früh geprägt, ist ja klar. Wenn ich ab 8 Jahre immer der Beste in meinem Dorf, der Beste in meiner Schule bin, der Beste in der Kreisauswahl, der Beste in meinem dann größeren Verein, weil das bin ich dann, wenn ich später Nationalspieler werde, dann bin ich es gewöhnt, jede Woche irgendwie ein Star zu sein. Und wenn dann plötzlich Ablehnung kommt von Fans oder der Trainer einen dann im Profibereich nicht gleich aufstellt, dann suche ich Kompensationsmechanismen, wie ich sie in anderen Bereichen gesucht habe. Und dann kommen eben die typischen Dinge wie viele Freundinnen, Pokern, Glücksspiel, all diese Themen, die dann in diesen Fußballkarrieren oft passieren. Falsche Freunde, falsche Geldanlagen. Ja, die Kabine ist dann plötzlich, da wissen dann plötzlich alle über Bitcoin und Aktien Bescheid, obwohl keiner wirklich Ahnung davon hat. Und sie erzählen sich gegenseitig, wie viele tolle Geschäfte sie gemacht haben. Und all das führt dann dazu, dass ich Geld verliere in einer Dimension, wie meine Eltern nie verdient haben. Und das macht natürlich viel.
Und wahrscheinlich wird auch bei vielen, ich sag mal, das ist ja ein Einsatz. Das heißt, wenn ich eine solche Karriere mache, verliere ich wahrscheinlich einen Teil meiner Kindheit und einen Teil meiner Jugend.
Auf jeden Fall bin ich nicht mehr wie der Normalbürger. Ich habe sehr viel Sonderrechte. Ich fahre ständig irgendwo hin. das Elternhaus ist fokussiert darauf. Die Sportlerpersönlichkeit entwickelt sich anders als der in Anführungsstrichen normale Junge in Köln oder auf dem Dorf. Und diese Veränderung zieht sich lange durch und ist bisher auch wenig beschrieben und wenig erlebt. Und ich habe versucht, in Tore des Lebens da anzusetzen. Was fühlt ein solcher Junge? Wie kommt er dahin? Wie wird er Profi? Was passiert bei seinem ersten Bundesligaspiel? Wie ist das? Was fühlt er? Was passiert dann in der weiteren Entwicklung? Wie passieren andere Dinge? Und das ist im Prinzip die Geschichte dieses Fußballromans, der jetzt auf den Markt kommt.
Das ist wie so ein guter alter Wein, ne? 20 Jahre. Das ist jetzt ist die Geschichte gut. Jetzt muss sie raus. Wie ist das, sich da hinzusetzen und so eine Geschichte, die so lange im Kopf ist, zu schreiben, die Realität werden zu lassen?
Ja, ich hatte schon mal angefangen, viele Jahre davor, und habe nicht mehr als 10 Seiten zusammengebracht. Und
was übrigens normal ist, tatsächlich, kennen viele das Problem. Ja.
Und dann habe ich das nochmal ein bisschen geplottet. Und als ich dann wirklich das erste Kapitel geschrieben hatte und gemerkt hatte, ich habe Flow dafür, war mir klar, das kann ich schreiben, wenn ich für absolute Ruhe habe, wenn ich nicht normales Business habe, Asset Management oder Beratungen. Und das war dann in Australien gegeben. Ich war Januar, Februar, März in Australien und konnte dort, weil Deutschland und Europa geschlafen hat, wenn es da morgens um 9 Uhr war oder 10 Uhr, konnte wirklich den ganzen Tag daran arbeiten und bin am Strand spazieren gegangen, bin wiedergekommen, habe geschrieben und habe dann wirklich sehr, sehr produktiv daran gearbeitet und habe dann Unterstützung natürlich auch bekommen vom Verlag, den ich dann sehr schnell gefunden hatte. Und natürlich ist man als Romanautor, wenn man das erste Mal schreibt, auch wenn man 1000 Artikel für Zeitungen geschrieben hat, kein Profi und man braucht ein bisschen Unterstützung.
Kannst du über dieses Thema so schreiben, weil du so viele Sachen gesehen hast, also wahrscheinlich mehr gesehen hast als viele in der Branche?
Ich glaube schon, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn man im Prinzip alles gesehen hat, was in diesem Sport so passiert. Ich habe den Tod von Robert Enke sehr nah erlebt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Spiele live gesehen. Ich habe Entwicklungen von Karrieren von 15 bis 20 gesehen, die nicht funktioniert haben. Ich habe aber auch gesehen, wie Leute durchgekommen sind, wie Leute Umwege gehen mussten. Wenn man alleine die Karriere von Simon Rolfes an, der führenden Manager dieses Landes, sieht, wie er es nicht in Bremen geschafft hat und dann über Reutlingen nach Aachen gegangen ist. In Reutlingen hat er ein richtig hartes Jahr gehabt und dann in Aachen nach Leverkusen und da plötzlich seine Heimat gefunden hat, wo er auch genau hinpasste. Die Bayern haben ihn dann ja gejagt. Wir waren zweimal in München zusammen, haben uns mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge getroffen und er hat sich entschieden, ich bleibe in Leverkusen. Und eine sehr, sehr goldene Entscheidung von ihm, wie man heute sieht. Er ist ein authentischer Manager in Leverkusen und hat den Club letztes Jahr zu großer Ehre gebracht mit seinem Team zusammen. Und das ist eben alles durch mein Leben gegangen. Und gleichzeitig habe ich es als Agent erlebt, als Agenturinhaber. Ich habe mit den Journalisten gearbeitet, von beiden Perspektiven, selbst als Journalist. Ich denke, ja, ich glaube, es ist gut, wenn man sehr authentisch so einen Roman erzählen kann.
Und ist es, glaube ich, das ist jetzt vielleicht deine Erfahrung, weil du so viele Menschen begleitet hast, muss man auch als Profifußballer, wenn man erfolgreich ist, irgendwie den Ausstieg planen?
Ich glaube, dass man das gar nicht kann. Ich glaube, man kann aus dieser Hose, in der man ist, in dieser kurzen Hose mit dem Trikot, nicht planen, was danach kommt. Es ist sehr schwierig. Natürlich ist Leute, die intelligent sind, so wie Markus Krösche, der während seines Fußballerkarriere auch studiert hat, der sehr viel an sich gearbeitet hat, um wirklich auch auf intellektuellem Niveau zu wachsen, der in Paderborn ja Kapitän war, in einem kleinen Fußballort, und aber sehr viel auch Unterstützung von dem damaligen Präsidenten in Paderborn hatte. Finke hieß der, der auch leider verstorben ist, ein großes Möbelhaus hatte und viel Sympathie für Markus hatte und ihm auch als Unternehmer was mitgegeben hat. Aber im Prinzip kannst du das nicht planen. Du kannst nicht dieses Leben, was so getaktet ist, wo alles vorgegeben ist, wo dir die Schuhe hingestellt werden und das planen, was danach kommt. Sehr schwierig für Fußballer.
Interessierst du dich so für Fußball? Guckst du Fußball?
Also ich habe mich sehr interessiert. Ich bin großer Eintracht Braunschweig-Fan als Kind gewesen. Ich habe sehr viele Spiele gesehen von denen und habe natürlich während der Karriere als Manager im Jahr mindestens 150 Spiele live gesehen. Jede Woche 3 Spiele. Ich finde das Spiel muss es so ehrlich sagen, weil es auch viele über mich wissen, im Moment für mich ein bisschen zu langweilig. Mich interessieren aber die Menschen sehr. Mich interessiert, wie jemand da durchkommt, wie jemand nach oben kommt, welche Dinge er tut, um bestimmte Fehler nicht zu machen. Aber das Spiel selber langweilt mich im Moment ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch overloaded einfach.
Für wen ist dein Roman? Wem empfiehlst du, er soll ihn lesen?
Ja. Also auf jeden Fall auch für Frauen sehr interessant. Es geht ja um den Aufstieg eines Fußballers, aber letzten Endes ist es für jeden interessant, wie ein Aufstieg zu wirklicher Meisterschaft und ein daraus entstehender Abstieg wirkt und wie man dann wieder transformieren kann. Gleichzeitig würde ich sagen, er ist für jeden Fußballfan, für jeden, der selber eine Karriere machen will, für jeden Sportfan unbedingt empfehlenswert.
Das ist ein klarer Satz und ich glaube, das ist auch so diese Hauptzielgruppe. Aber aus dem Gespräch habe ich jetzt gelernt, dass ja durchaus auch dieses Thema der Weisheiten für dich eine ganz große Rolle spielt. Und ich glaube, in dieser Geschichte steckt auch eine gewisse Weisheit drin.
Ja, vielen Dank, Volker. Das ist sicher richtig. Das geht erstmal mit einem Sportbuch los, ist ein Fußballroman, wie wir ihn so noch nicht hatten, hat aber im letzten Kapitel in der Transformationsphase auch eine ganze Menge Themen, die mit Weisheit zu tun haben. Und wie sagt Egon Kaminski, der alte Platzwart, du kannst deine Linie jeden Tag neu ziehen. Die weiße Linie, die der Kreide auf dem Platz ist, ist auch gleichzeitig die Linie deines Lebens. Und wenn du die jeden Tag anschaust und jeden Tag die Möglichkeit hast, sie neu zu ziehen, dann hast du viel gelernt.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.